Zum Start die Frage, warum? Warum bist du heute hier? Warum seid ihr hier? Warum hörst du hier zu? Vielleicht auch online. Vielleicht machst du das jeden Sonntag, regelmäßig in die Kirche gehen, weil sich das so gehört. 10 Uhr in Deutschland gehst du in den Gottesdienst, jeden Sonntag. Vielleicht auch, um Leute zu treffen, die du lange nicht gesehen hast oder die du nur am Sonntag siehst, sich nachher noch unterhalten. Vielleicht konntest du auch nicht Nein sagen, weil du einen Dienst hattest oder weil dich jemand mitgenommen hat, weil du hierher musstest, weil sich das so gehört. Vielleicht auch in Erwartung einer guten Predigt, und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann. Ich möchte die Frage auch nicht überstrapazieren. Wobei es schon wichtig ist, für sich selbst zu wissen, warum bin ich hier, was mache ich, was ist mein Ziel. Bei mir ist das dann einfacher. Ich hatte hier heute Morgen den Dienst zu predigen, und wir betrachten einen Text aus der Bibel. Und aus der Bibel zu lernen, aus der Grundlage, das ist ein guter Grund, in die Gemeinde zu kommen. Wir wollen Gott lernen und seinen Willen tun. Das verbindet uns als Christen. Die Basis, die Bibel, Gottes Wort. Und da ja gerade Weihnachtszeit ist, weil wir in diesen Tagen die Geburt von Jesus feiern, stellt sich dann schon die Frage, warum wurde Jesus geboren? Warum war er hier auf dieser Welt? Wir feiern den Geburtstag jedes Jahr im Dezember am 24. feiern wir seinen Geburtstag. Wozu hat er das gemacht? Warum war er hier? Wofür? Was war sein Ziel? Was waren seine Ziele? Was ist die Antwort auf diese Frage? Wenn wir jedes Jahr seinen Geburtstag feiern, dann sollten wir das vielleicht wissen. Wir können überlegen, was er getan hat. Wir können nachlesen, was er hier gemacht hat. Ist er geboren, auf diese Welt gekommen, damit wir Weihnachten feiern können? Damit wir endlich seinen Geburtstag feiern können, so wie wir es jedes Jahr tun? Einmal im Jahr, wie das für alle üblich ist in ganz Deutschland oder fast auf der ganzen Welt. Das Fest der Liebe feiern, Geschenke verteilen, weil wir so neben einem schönen, wirklich wunderschön geschmückten Baum den Vorstellungen von stillen heiligen Nächten, lockigem Haar und heiligen drei Königen frönen können. Ist er deswegen gekommen, damit wir feiern? Nein. Nein. Er ist übrigens auch nicht 10 Zentimeter über der Erde geschwebt mit einem Heiligenschein. Er hat gelebt, ist älter geworden auf dieser Erde. Er war den menschlichen Bedürfnissen ausgesetzt. Hunger, Durst, Schmerz, Müdigkeit. Was hat er gemacht? Er hat gepredigt, gelehrt und mit den Schriftgelehrten und Pharisäern Diskussionen über die Schrift und über Gott geführt. Und hat uns viele Dinge erklärt, zum Beispiel in der Bergpredigt über das Gebet. Er hat gelebt, um zu predigen, um Dinge über Gott zu sagen, um uns Dinge zu erklären? Nein, das war nicht sein Ziel, auch wenn wir aus der Bibel sehr viel von ihm und seinen Dingen, die er uns erklärt hat, wissen. Er hat geheilt, er hat viele Kranke geheilt. In Matthäus 11, Vers 15 steht, Blinde werden sehen, Lahme können gehen und Aussätzige werden rein. Sogar Tod hat er lebendig gemacht. 3 Stück überliefert uns die Bibel. Die Tochter des Jairus, Lazarus. Und der dritte ist uns oft nicht so präsent. Der Jüngling zu Nein, Lukas 17. Also ist er gekommen, um gesund zu machen, zu heilen und von den Toten aufzuerwecken? Nein. Ist er gekommen, war es sein Ziel, Dinge zu tun, die man nicht erklären kann, Wunder, und dadurch zu helfen, Fische vermehren, beim Fischen zu helfen und die richtigen Tipps zu geben, wann man wo Fische fängt, um Wein zu vermehren, dass man ordentlich feiern kann, bekannte Geschichte, um Brot und Lebensmittel zu vermehren, die 5000 gespeist, um Stürme zu stillen, ist Jesus gekommen, um Wunder zu tun? Wunder sind uns präsent. Nein, auch das nicht, obwohl es ganz viele Menschen gibt, die Jesus am liebsten nur darauf zu reduzieren möchten, dass er ein Vorbild war, ein Vorbild, Gutes zu tun. Das ist die Glaubensgrundlage für viele Menschen. Und dann ist das auch unsere Aufgabe, ihm nachzueifern. Wir helfen anderen, tun Gutes, und dann ist auch gut. Das hat Jesus getan, und das ist ein Weg, aber das darauf zu beschränken, ist ein ganz gefährlicher Weg zur Werkgerechtigkeit, ein Weg, der in die Irre führt. bitte nicht falsch verstehen. Gottes Wille ist, dass wir Gutes tun, dass wir wirksam sind. Aber unser Leben als Christ allein darauf zu reduzieren, das ist falsch. Das hat Jesus gemacht, das war sein Weg, aber nicht sein Ziel. Warum war er hier? Wenn wir als Christen untereinander fragen, kommt die Antwort ganz schnell. Er war hier, um zu sterben und vielleicht auch noch, um zu dienen. Und das ist richtig, da steht auch in Markus 10, Vers 45, Jesus sagt zu seinen Jüngern im Rahmen eines Streits, da geht es um eine spezielle Situation, die Jünger streiten sich, wer ist der Wichtigste? Und Jesus sagt, der Menschensohn, also Jesus ist nicht gekommen, damit er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Hier ist das Dienen allerdings nicht allein auf Helfen zu reduzieren und mit dem Geben als des Lebens als Lösegeld, da wird es ganz interessant. Das heißt, er wird sterben und mit seinem Tod was erreichen. Ist Jesus gekommen, um zu sterben? Da wird es ganz warm. Aber auch hier ist die Antwort nicht nur ja. Nicht eindeutig war ja, das ist der Weg gewesen, auch ein Teil des Weges, aber nicht das Ziel. Wenn Jesus nur gekommen ist, um zu sterben, dann wäre er heute tot. Und gestorbene Religionsstifter gibt es viele, sehr viele. Jesus wäre dann einer von vielen, der Religion gestiftet hat. Der Tod von Jesus ist einer der zentralen, der ganz wichtigen Punkte. Aber der Tod ist nicht der Endpunkt. Er darf nicht alleine stehen. Das ist nicht das Ende, dass wir irgendwo ein Kruzifix, ein Kreuz sehen, woran er hängt. Da kommt noch etwas, da kommt noch mehr. Wir wollen in der Bibel schauen, um die Anfangsfrage zu klären, warum wurde Jesus geboren? Warum war er auf dieser Welt? Lasst uns schauen, was er gesagt hat, warum er auf diese Welt gekommen ist. Und ich lese den Predigttext, Johannes 10, Vers 7 bis 10. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volles Genüge. Jesus war im Gespräch mit seinen Zuhörern. Und hier spricht er mit Juden, Pharisäern und Schriftgelehrten und seinen Nachfolgern. Und sie kommen in eine Diskussion. Und Jesus hat hier gelehrt, hat etwas weitergegeben. Und er hat hier an diesen Stellen auch vorher schon durch Gleichnisse etwas erklärt. Ein Gleichnis, das ist eine Geschichte, die etwas besser erklärt. Durch Gleichnisse werden Geschichten erzählt. Erzählen von Geschichten, dadurch können die Zuhörer etwas besser verstehen. Das war aus ihrem Leben, aus dem Leben der Menschen der damaligen Zeit, bildlich. Man hat viel durch Bilder erklärt. Die Schrift, dass jeder lesen konnte, gab es damals noch nicht. Geschichten waren das, was man damals weitergegeben hat. Und auch heute kann man Dinge, die man sehen kann, die man sich vorstellen kann, viel besser verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, letzten Sonntag, als Sie hier waren, der Daniel Kalte hat hier eine Präsentation mit so Männchen gezeigt. An diese Männchen könnt ihr euch erinnern. Oder am Freitag das Weihnachtsvideo, wo nach und nach die wichtigen Dinge entfernt wurden. Ich kann mich an Bilder erinnern. Wenn Jesus hier von Schafen erzählt, dann war das nah an dem Leben der Menschen damals. Das Schaf war das Nutztier. Das war nicht wie bei uns irgendein romantisches Tier, das man hier und dort selten sieht, mit einem Schäfer, der aufgestützt auf einem Stock in Ruhe die Schafe weidet und den Tag bei schönem Wetter genießt. Das Schaf selber begleitete die Israeliten schon lange. Auch im Alten Testament kommen die Schafe häufig vor. Wir denken an Abraham, Jakob, Josef, David war Hirte, Psalm 23. Und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament. Auch in den Büchern von Jesaja und Jeremia wird das Schaf öfters genannt. Und es werden Vergleiche zwischen dem Volk Israel und den Schafen gezogen oder Schafherden. Daneben war das Schaf von Anfang an eines der Opfertiere. Man denke an das Passahlamm. Und auch zur Zeit von Jesus waren Schafe sehr häufig. Denken wir an die Hirten, die in der Nacht, die nicht still war, als Erste nach der Geburt von Jesus Bescheid bekamen, die als Erste kamen, sahen das Neugeborene und das weitersagten. Die Hirten hatten oft keinen festen Wohnsitz, zogen mit den Tieren umher, hatten keine geregelte Arbeitszeit, auch nachts, bei Wind und Wetter, bei Hitze und Kälte. Und die Tiere bestimmten den Ablauf. Stinkend. Die Hirten konnten meistens nicht lesen, schon gar nicht schreiben. Sie waren ungebildet. Und meistens waren es nicht mal ihre eigenen Schafe. Sie waren angestellt, um zu hüten. Hirten waren die Menschen ganz unten in der Gesellschaft, auch nach den Fischern. Und die Schafe, die gaben Wolle für Kleidung und waren Nahrung, die mussten gehütet werden. Tagsüber an verschiedenen Weideplätzen, denn sonst fressen sie wie Hühner alles ratzekahl. Da ist nichts mehr. Sie werden nichts mehr zu essen haben. Man muss umherziehen und weiden lassen und weiterziehen. Tag und Nacht müssen die Schafe betreut werden, muss aufgepasst werden. Und die Schafe sind dann in der Nähe des Hirten. Nachts in einem Gehege oder in einem Stall, damit sie sich nicht verliefen oder in einer Umzäunung, nicht gerissen wurden von wilden Tieren, nicht geraubt wurden, geklaut von Dieben und Räubern, geschützt. Und Jesus erklärt hier und auch in den Versen vorher mit dem Bild der Schafe und des Hirten mit einer üblichen, verständlichen Erklärung, die Jesus selber häufig genutzt hat, erklärt etwas. Und die Zuhörer könnten diese und in diesem Zusammenhang in den Versen vorher das Bild von Schafen und Hirten verstehen. Aber mit dem Inhalt taten sie sich doch sehr schwer. Sie verstanden nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Was sollte das? Deshalb sagt er ab Vers 7 noch einmal ein Gleichnis, ein zweites. Er baut auf. Jesus bezeichnet sich in Vers 7 als die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür zu dem Ort, an dem die Schafe sind. Und er erklärt auch in den vorauffolgenden Versen, was er damit meint. Er sagt in Vers 8, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihn nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und Jesus spricht hier von sich, wenn er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, vor ihm. Und wer ist denn vor ihm gewesen? Wer ist vor ihm gekommen? Jesus meint die Führer des Volks Israel. Er meint die religiösen Führer. Menschen, die das Volk nicht so führten wie Gott. Wie er von Gott gesandt, wie er Gottes Sohn das wollte. Nach dem Propheten Maleachi, wir haben sein Buch am Ende des Alten Testaments, also so rund 450 Jahre vor Christus, war die Prophetie verstummt. Wir haben in dieser Zeit, 450 vor Christus bis zu Jesu Geburt, zwischen der Zeit zwischen Alten und Neuen Testament kein Buch der Bibel, keine Überlieferung. Keine direkten Hinweise auf Gottes Willen, keine direkte Führung von Gottes bekannt. Und Israel und Jerusalem waren dann rund 63 vor Christus vollständig von den Römern eingenommen worden. Die Römer hatten die militärische Macht übernommen, hatten Stützpunkte errichtet, Burgen, um die Macht zu behalten. Und die Römer hatten die politische Macht übernommen. Der Kaiser in Rom war der Herrscher. Sie hatten Könige installiert, Fürsten, Landesfürsten und die Elite bestimmt. Wir kennen den König Herodes. Und die Wirtschaft wurde bestimmt und beeinflusst. Es gab die römische Währung, römische Münzen mit dem Konterfei des aktuellen Kaisers. Zöllner wurden berechtigt und Steuern wurden eingeführt. Ganz am Anfang der Evangelien lesen wir das, warum Maria und Josef überhaupt nach Bethlehem gezogen sind, wegen der Steuern. Aber die Religion, zumindest anfangs, die Religion wurde nicht beeinflusst. Im Gegenteil, Herodes der Große, Herodes hatte den Tempel sehr groß und prachtvoll wieder aufbauen lassen. Er hatte sich eingebracht für die Juden. Herodes mochte den jüdischen Glauben. Es gibt sogar Quellen, die sagen, Herodes hielt sich für von Gott gesandt. Und er liebte diesen Glauben. Er hat sich dort eingebracht und er wollte dort sein. Und die Römer, die wollten die religiöse Kultur hier an dieser Stelle bis dahin wenig beeinflussen. Sie wollten die Menschen etwas lassen, sich beliebt machen. Man merkt aber schon in dieser Zeit und auch in den Versen der Geschichte später eine Spannung zwischen Religion und Regierung. Die religiösen Führer in Israel, die blieben trotz der Regierung der Römer. Und das waren die Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten, die Leute, die lesen und schreiben konnten, die sich in der Schrift, in dem, was Gott gesagt hatte, auskannten, die sich damit beschäftigen und beschäftigen wollten. Und Jesus bezeichnet das Volk Israel als die Schafe, die geführt werden mussten, so wie das auch schon im Alten Testament der Fall war. In Jesaja 40, Vers 11 heißt es, er wird seine Herde weiden. Und er sagt in Vers 7 und 9, ich Jesus, ich bin die Tür. Jesus ist der einzige, der richtige Weg zu Gott. Und Jesus verurteilt die religiösen Führer. Und im Grunde benennt er damit genau seine Zuhörer und Diskussionspartner, die Pharisäer und Schriftgelehrten, und greift sie direkt an. Er sagt ihnen, da ist etwas falsch, das passt nicht. Er wirft ihnen vor, zu stehlen, zu rauben, zu schlachten und umzubringen, was ihnen nicht zusteht. Er bezeichnet die Führer als Diebe und Räuber. Er macht sich hier nicht die Mühe, sich selber zu erklären und zu begründen, warum er der Richtige ist. Müssen wir übrigens auch nicht. Das war für die Zuhörer nicht verständlich. Das war nicht einfach, da taten sie sich schwer. Den geistlichen Anführern wirft er vor, nicht den richtigen Weg zu Gott aufzuzeigen. Sie haben das nicht richtig gemacht. Aber was hatten denn diese Leute getan? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die geistlichen Führer der damaligen Zeit, sie hatten es doch eigentlich gut gemeint, hatten geforscht, hatten Gesetze erlassen und vorgegeben, wer diese Gesetze hält, der ist gerecht vor Gott. Zum Beispiel, man darf genau so viele Schritte am Sabbat, am jüdischen Sonntag gehen. Da gab es eine Vorgabe und viele weitere Kleinigkeiten. Wir lesen die Details in den Evangelien vom Arbeiten und vom Ehrenraufen am Sonntag, vom Essen zu bereiten, vom Heilen und Helfen am Sabbat, vom Geben der Tempelsteuer, vom Scheidebrief. Da gab es Streit drüber. Und diese Leute und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gaben, die bestimmten diese religiösen Hinweise. Sie hatten es gut gemeint und hatten nach ihrem Verständnis religiöse Gesetze erlassen. Unsere eigenen Möglichkeiten, die wir heute haben, selber in der Bibel zu lesen, selber mit Gott in Kontakt zu treten, die gab es nicht. Die Bibel zu haben, lesen und schreiben zu können, das gab es erst einige Jahre, Jahrhunderte später. Dieses Privileg haben wir und das sollten wir auch nutzen, mit Gott persönlich in Kontakt zu treten. Und hier im Text verwirft Jesus diese aufgestellten Regeln. Das Halten von Gesetz führt nicht zu Gott. Jesus zeigt den neuen Weg, den wahren Weg auf. Er sagt in Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird Weide finden. Der wird zu Gott kommen. Der wird vor Gott gerecht werden. Das ist der einzige aufgezeigte Weg zu Gott. Der einzige Weg zum Seligwerden. Kein Gesetz, kein Opfer mehr wie im Alten Testament, keine Regelungen, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten. Allein Jesus ist der Weg. Und in Vers 10b steht dann die ganz wichtige Aussage. Hier wird die Frage vom Anfang beantwortet. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben und volles Genüge. Andere Übersetzungen sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Leben zu geben und Überfluss, das war das Ziel von Jesus. Leben. Was bedeutet das? Im Gegensatz zum vorher genannten, zum Stehlen, Rauben und Töten, ist das das Gegenteil. Leben. Leben im Überfluss. Aber die Zuhörer hier, die lebten doch. Wir sind doch auch hier und leben. Wie kann das sein? Was fehlt noch? Was ist das für ein Leben, das Jesus hier meint? Was für ein Überfluss an Leben? Offensichtlich etwas, das die Schafe und die Menschen, die an Gott glaubten, also Gottes Volk damals, also uns, auch heute, etwas, das man nicht von sich aus hat, was man nicht hat, obwohl man doch lebt. Ein Leben, das man nur durch Jesus bekommt. Und dann weiter Überfluss. Was ist Überfluss? Zukunft, Vision, echter Friede, Entspannung, mehr als man vorher hatte. Ohne Zusatz, ohne Bedingung. Jesus sagt, warum er hier ist. Er wird sterben und dadurch die Schuld der Menschen tragen. Ich erinnere an den anfangs erwähnten Vers in Markus 10, Vers 45. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Aber damit endet es nicht. Das macht Vers 10b deutlich. Jesus gibt Leben. Jesus hat durch seine Auferstehung dieses Leben ermöglicht. Das ewige Leben. Das Ganze ist dann einige Monate nach den Versen hier geschehen. Er wurde von den Leuten hier, von den Zuhörern, den Pharisäern, Schriftgelehrten, zu Unrecht verklagt. Er starb, wurde getötet, starb am Kreuz und wurde in ein Grab gelegt. Und er ist dann nach 3 Tagen wieder auferstanden. Er hat als Unschuldiger die Schuld aller Menschen, deine und meine Sünde, getragen und ist dafür am Kreuz gestorben, damit du und ich vor Gott schuldlos sein können. Und dann ist Jesus vom Tod auferstanden. Das hat allein Jesus gemacht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Auferstehung. Das Alleinstellungsmerkmal von Jesus. Und durch diese Auferstehung hat er das Leben gegeben. Ewiges Leben. Leben nach dem Tod. Zukunft, auch über den Tod hinaus. Deshalb sagen wir glauben an einen lebendigen Gott. Jesus ist der Weg zum Leben. Aber das müssen wir, jeder Mensch, persönlich anerkennen. Es reicht nicht, das zu wissen. Zu wissen, wo das steht in der Bibel. Viele Menschen haben Wissen. Wissen, wer Jesus war, was er getan hat, zum Teil noch Gutes getan. Aber das hat keine Folgen. Sonntags in die Kirche zu gehen, hier heute zu sein, hier heute zuzuschauen, das sich anzuhören, das reicht nicht. Das ist nicht das Leben, von dem Jesus hier spricht. Gott fordert eine persönliche Entscheidung von dir. Das steht in dem bekannten, in dem sehr bekannten Vers Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben. Gott fordert eine Entscheidung. Du musst nicht besser werden. Du kannst nicht besser werden. Du kannst nichts dafür tun, Du kannst keine Gesetze halten, um vor Gott gerecht zu werden, um selig zu werden. Nur aus Glaube bekommen wir die Errettung geschenkt. Glauben ist notwendig. Glauben und an Entscheidung zu glauben. Glauben, dass Jesus für dich, für deine Sünden gestorben und auferstanden ist. Wenn du das glaubst, dann hast du dieses Leben, von dem Jesus hier spricht. Dieses ewige Leben beginnt hier auf dieser Welt und geht in Ewigkeit. Nach dem Tod, nach dem Ende unseres Lebens, nach dem Ende des Lebens von uns auf dieser Welt, in der Gemeinschaft bei Gott weiter. Das hat schon begonnen. Glaubst du daran? Festmachen kann man das ganz persönlich, alleine im Gebet, im Gespräch mit Gott oder gemeinsam mit einem Christen. Und wenn du noch Fragen hast, was das bedeutet, wie es weitergeht, und ich kann leider nicht mehr viel dazu sagen, dann lies in der Bibel oder komm auf jemanden hier in der Gemeinde zu, spreche jemanden an, sei aktiv und schreibe eine Mail an die Adresse auf der Homepage. Lebendiges Christsein kann man sehen. Das ist aktiv. Es findet eine Veränderung statt. Das ist kein bloßes Add-on, etwas, was du noch bekommst. Jesus war anders. Und nachdem Jesus weg war, waren die Jünger anders. Trotz Fehlern. Sichtbar, lebendig, aktiv. Und zum Abschluss möchte ich nochmal zusammenfassen. In diesem Textabschnitt sagt Jesus, weshalb er hier ist. Und er sagt etwas darüber, wer er ist, was er ist und warum er auf diese Welt kam. Und ich kann nur den Hauptpunkt zusammenfassen, den wir heute haben. Mit Jesus hat sich etwas geändert. Und Jesus sagt als Antwort, warum er hier ist: Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben im Überfluss. Also wenn jemand fragt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, Johannes 10, Vers 10 gibt die Antwort. Jesus kam, um Leben zu geben. Leben im Überfluss. Er kam auf die Welt, um den Menschen zu helfen, bei denen nicht alles in Ordnung war, um diesen Menschen Leben zu geben. Er möchte dir Leben geben. Und wenn du dieses Leben schon hast, dann hinterfrage dich, hast du auch Leben im Überfluss? Ist dein Christsein volles Genüge? Läuft das über? Oder ist dein Leben als Christ ein Kampf, Anstrengung, ein Laufrad? Das heißt nicht, dass immer alles klappt. Probleme werden wir auch als Christen haben. Auch als Christ gibt es Herausforderungen, Meinungsverschiedenheit, Streit. Aber das Hinterfragen, wie sieht mein Christsein aus? Warum mache ich das hier? Warum bin ich hier? Was ist mein Ziel auf dieser Welt? Und darüber hinaus, das ist wichtig. Vielleicht muss etwas korrigiert werden. Vielleicht auch das Gemeindeleben. Ist dein Gemeindeleben Leben oder nur Anstrengung? Leben wir, lebe ich Gemeinschaft, Gemeinde als Christ? Lebst du in der Gemeinde Leben? Wir werden in den nächsten Monaten als Gemeinde einen Veränderungsprozess haben. Das hat schon gestartet und geht auch schon weiter. Wir haben schon ein paar Mal von hier oben berichtet. Stichwort CBI. Und ich bitte euch, nehmt teil, kommt hierher, seid Teil dieser Gemeinde. Sucht euch keine Gründe, warum das Konzept nicht passt, warum das nicht geht, warum das nicht mit dir abgesprochen ist. Wir tun das als Christen für Gott, für sein Ziel, nicht für uns. Und wir sollten prüfen, ist mein Christsein lebendig? Was ist mein Auftrag und was ist nicht mein Auftrag? Wo ist mein Platz und wo ist nicht mein Platz? Aber sicher, Einen Platz hast du. Neulich hatte jemand gesagt, nicht nur du brauchst Gemeinde, auch Gemeinde braucht dich. Ist dir das klar? Als Christ ist jeder aufgefordert, persönlich aktiv zu sein. Alleine und mit Gemeinde. Unser Auftrag als Christen ist es zum Beispiel, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Dem Beispiel von Jesus. Die gute und allein rettende Botschaft von Jesus weiterzugeben. Nämlich, dass Jesus kam, Leben zu geben und Leben im Überfluss zu ermöglichen. Dieses Leben, Leben im Überfluss, wünsche ich uns allen. Amen.